Es muss nicht gleich ein Kuss sein. Oft reicht ein Blick, eine Bewegung, ein Style. Schwule, Lesben, Bisexuelle, Inter- oder transgeschlechtliche Menschen werden häufig Opfer von Hasskriminalität. Und dabei geht es keineswegs nur um Sprüche und Beleidigungen. Die Zahl der gemeldeten Gewaltdelikte gegen Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, hat sich von 2017 bis 2019 mehr als verdoppelt. Ihr hört nun den ersten Teil einer Diskussionsrunde mit den folgenden TeilnehmerInnen. Sven Lehmann, queerpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Leila Jagiella, Ethnologin, Religionswissenschaftlerin und Transaktivistin. Patrick Dörr, Mitglied im Bundesvorstand des LSVD. Anne von Knoblauch, Ansprechperson für LSBTI bei der Polizei Berlin. Kan Altbeck, Politologe und Referent bei Heroes gegen Unterdrückung im Namen der Ehre. Und durch die Diskussion führt Dr. Anneke Hudalla von der Europäischen Akademie Berlin. Wir beginnen mit Anne von Knoblauch von der Polizei Berlin.
Erstmal guten Abend. Es ist folgendermaßen, am 3.12. ist nicht die gesamte Statistik veröffentlicht worden. Es ist am 3.12. Der Respektpreis vom LSVD verliehen worden. Und in dem Zusammenhang, traditionsgemäß, sagt unsere Präsidentin, teilt die neuesten Zahlen mit bei Straftaten gegen die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität. Und so haben wir zum 3.12. hin jedes Jahr eine Erhebung vorab der Zahlen, wo es nur um die ersten drei Monate im Jahr, um die ersten drei Quartale im Jahr geht. Und dort, wenn ich Ihnen jetzt einfach nackte Zahlen präsentiere, im letzten Jahr hatten wir in den ersten drei Quartalen homo- und transphobe Straftaten in Berlin 318 gezählt, und also die auch angezeigt worden sind, und im Jahr 2020 260. Das ist ja erstmal toll. Man hat eine geringere Zahl, aber wie ich schon sagte, ist es eigentlich eine sehr erschreckende Zahl, dass wir in den ersten drei Quartalen eine 260 Strafanzeigen homo- und transphobe Straftaten in Berlin haben. Es hat absolut fast gar nichts hier stattgefunden. Wir hatten kein lesbisch-schwules Stadtfest, wir hatten kein CSD. Es gab kaum Aufzüge mit LSBTI-Hintergrund, keine Demonstration. Und daher ist für uns diese Zahl sehr, sehr erschreckend, dass wir trotz dieser Einschränkung des öffentlichen Lebens in diesem Jahr keine Partys, dass wir eine Zahl von 260 haben, was natürlich nicht das widerspiegelt, was hier wirklich in der Hauptstadt passiert. Denn hier, wir wissen sehr wohl, dass wir wahrscheinlich eine 1 oder eine 2 vor die Zahl noch packen können, um eine realistische Zahl Ihnen präsentieren zu können. Mhm.
Können Sie näher spezifizieren, welche Art diese Delikte sind? Sind es eher Propaganda- oder Beleidigungsdelikte oder auch Gewalttaten?
Wir haben zumeist sind es tatsächlich Beleidigungen, die dann Körperverletzungen enden, gefährlichen Körperverletzungen. Sind zumeist die Straftaten, die uns auch zur Kenntnis gegeben werden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, man könnte vielleicht noch eine 1 davor setzen. Also es gibt vermutlich sehr viel mehr Delikte, als angezeigt werden. Sie haben ja aber im Vorgespräch gesagt, die Berliner Polizei bemüht sich schon sehr, die Leute, die Opfer auch zu ermutigen, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten.
Genau. Wir versuchen natürlich in allen, auf Partys, wo wir dieses Jahr natürlich nicht ganz so präsent sein konnten, auf öffentlichen Veranstaltungen, auf Straßenfesten, beim CSD, aber auch in den Medien und auch unsere Pressestelle der Polizei Berlin ist uns sehr zugewandt, versuchen wir, uns bekannt zu machen, darüber zu berichten, dass wir in Berlin halt Ansprechpersonen für LSBTI-Personen haben. Das gibt es tatsächlich bei der Polizei nicht in jedem Bundesland. Um genau zu sein, gibt es das nur noch in Hamburg und vermutlich demnächst wieder im Schleswig-Holstein. Ansonsten gibt es das tatsächlich nicht bei den Länderpolizeien, zumindest nicht in dem Hauptamt, wie wir das machen, mein Kollege Herr Stipp und ich. Dort gibt es Ansprechpersonen, die das neben ihrem normalen Funkwagen-Einsatzdienst machen, neben ihrem normalen, neben der Vorgangsbearbeitung und somit natürlich nicht die Zeit aufwenden können, die wir in die Prävention bringen können, da wir zu 100% eben die Stelle haben.
Herr Dörr, Sie haben lange mit Geflüchteten LGBTIQ gearbeitet, auch in den Einrichtungen. Und hier war ja eben 2015/16 insbesondere die Sorge sehr groß, dass queere Geflüchtete in den Einrichtungen zum Opfer von Gewalt von Seiten ihrer Mitbewohner werden könnten. Haben sich diese Befürchtungen denn bestätigt und werden diese Übergriffe auch gemeldet in der Polizeistatistik?
Die Frage ging jetzt an mich, richtig?
Nee, das ging an Herrn Dörr.
Ach so, okay.
Ja, man muss an der Stelle sagen, dass sich aus der Erfahrung, die, glaube ich, nicht nur wir gemacht haben, sondern ich denke, da kann ich schon sagen, für ziemlich viele Einrichtungen in Deutschland sprechen, die sich um LSBTI-Geflüchtete kümmern, ja, die Erfahrung, dass Gewalt in den Unterkünften gegen LSBTI-Personen ein massives Problem ist, die hat sich ganz klar bestätigt. Das muss man schon sagen. Also Personen, die geoutet sind in einer Unterkunft, da ist wahrscheinlich Gewalt ist ja ein weiter Begriff, ich nehme es jetzt auch mal im weiteren Sinne, ist Gewalt wahrscheinlich eher die Regel, als dass die Ausnahme ist. Zahlen liegen natürlich nicht wirklich vor. Man könnte jetzt ein paar Zahlen sammeln. Auch im Projekt haben wir natürlich Zahlen gehabt und haben festgestellt, wie viele Gewaltvorfälle an uns herangetragen wurden. Aber ich glaube, die Dunkelziffer ist unendlich groß und man muss sich an der Stelle auch immer überlegen, dass gerade bei Geflüchteten man es ja mit einer Personengruppe zu tun hat, die oft ihr Leben lang gelernt haben, ihre LSBTI-Identität geheim zu halten, die dann auch bei Gewaltvorfällen, die sie erleben, sich eben nicht an die SozialbetreuerInnen wenden, nicht an die Security wenden, auch nicht vielleicht an eine spezielle Stelle wenden, sondern die große Angst haben, dass das Thema jetzt in der Unterkunft noch größer wird. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass das Gros der LSBTI-feindlichen Gewalt in den Unterkünften gar nicht sichtbar bleibt, wie überhaupt LSBTI-Geflüchtete in diesen Unterkünften eigentlich zum Großteil vollkommen unsichtbar sind. Und das halt auch wahrscheinlich oft aus gutem Grund oder aus einer durchaus sinnvollen Überlegung, dass sie nicht Opfer von Gewalt bleiben wollen. Was natürlich auch heißt, dass Deutschland den Personen in diesen Unterkünften kein freies Leben eigentlich anbietet, sondern dass sie da immer noch, so erzählen uns es viele Geflüchtete auch im Wortlaut, immer noch im selben Kontext leben wie in den Ländern, aus denen sie herkommen.
Und das heißt, die Situation... Ja, und die Situation hat sich nicht dahingehend gebessert, dass inzwischen vielleicht Unterkünfte speziell für LSBTI-Geflüchtete entstanden sind, wo man einfach eben auf die speziellen Bedürfnisse dieser Gruppe stärker eingehen kann oder mehr Schutz gewährleisten kann.
Na doch, auf jeden Fall. Also man muss schon sagen, dass das Thema viel größer geworden ist, als das vor 5 Jahren war. Da war das Thema noch unter ferner Liefen. Und inzwischen ist es eigentlich angekommen, dass das ein Thema im Gewaltschutz in den Flüchtlingsunterkünften sein muss und dass da auch Vorkehrungen getroffen werden müssen. Was halt ganz entscheidend ist, das haben Sie gesagt, ist halt die Existenz überhaupt von LSBTI-spezifischen Unterkünften, wo dann Personen sozusagen hinverlegt werden können, wenn sie es wünschen, weil im Grunde nur diese Unterkünfte ein angemessenes Maß an Sicherheit überhaupt bieten können. Ich glaube, eine Regelunterkunft, da kommt es auch gar nicht drauf an, dass man sagt, dass jetzt irgendwie die Mehrheit der Personen dort LSBTI-feindlich sind. Vielleicht sind die das gar nicht, aber 1-2 Personen, die massiv LSBTI-feindlich sind in so einer Unterkunft, reichen halt aus, um eine massive Gefährdung darzustellen für das Leben der Personen dort. Mhm.
Herr Lehmann, jetzt haben wir gehört, sowohl von Frau von Knoblauch als auch von Herrn Dörr, das Problem ist die Sichtbarkeit, das Sichtbarmachen dieser Gewalt. Die Grünen haben ja im Mai 2019 die Bundesregierung aufgefordert, einen Aktionsplan für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufzulegen. Und darin fordern sie eben auch deutliche Veränderungen bei Justiz und Polizei. Welche 2 Punkte sind Ihnen am wichtigsten aus diesem Aktionsplan oder was wären jetzt wichtige Ansatzpunkte, um das zu verbessern?
Genau, also ich meine, Gewalt und Übergriffe und Beschimpfungen und bis hin zu Gewalttaten, die haben ja immer, das ist ja sozusagen nicht nur mit der Aufklärung und der Registrierung der Straftat getan, sondern das trifft ja auf den gesellschaftlichen Boden oder auf den gesellschaftlichen Nährboden. Und was ich wichtig finde, ist neben dieser ganzen Frage von Polizei und Justiz und auch sozusagen das Dunkelfeld erhellen und so, ist natürlich zu schauen, wie eigentlich die Gesellschaft umgeht mit Straftaten und Angriffen und Übergriffen, die einfach passieren, weil Menschen transgeschlechtlich sind oder homo- oder bisexuell. Und da ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das doch eher düster, was wir da an gesellschaftlicher Resonanz auch auf solche Taten haben. Wir haben mittlerweile ja sehr, sehr hohes Bewusstsein zum Glück, wenn zum Beispiel Straftaten oder auch nur Beschimpfungen oder Bedrohungen passieren gegenüber Menschen jüdischen Glaubens oder auch gegenüber Menschen, die geflüchtet sind, so und so weiter, oder gegen Menschen, die ein körperliches Handicap haben. Da gibt es eine hohe gesellschaftliche Sensibilität und auch eine hohe, auch politisch-öffentliche Reaktion. Aber ganz ehrlich, also bei Straftaten gegen LGBTIQ gibt es das nicht. Sie haben es ja eingangs beschrieben, sozusagen, was nach dem Straftat oder nach dem Angriff in Dresden passiert ist, nämlich die Behörden sozusagen drucksen irgendwie rum. Es gibt auch keine politisch nennenswerte Reaktion auf einer hohen politischen Ebene. Also die Innenministerkonferenz zum Beispiel hat sich kein einziges Mal bisher mit homo- und transfeindlichen Hassverbrechen beschäftigt. Der Bundesinnenminister hat sich kein einziges Mal bisher überhaupt zu so etwas geäußert. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Stimmung, über die wir sprechen müssen. Deswegen tue ich mich auch schwer so mit diesem, es gibt jetzt einen Konflikt in der queeren Community, sind jetzt die Muslime schuld und so. Da können wir übrigens ja gleich nochmal später drüber sprechen. Das wissen wir, dass es nicht so ist. Ja, also es gibt diese Kriminalität in allen gesellschaftlichen Schichten und Milieus und überhaupt so. Sondern wir müssen darüber sprechen, was es für ein gesellschaftliches Klima gibt, dass Menschen wegen ihrer Liebe oder ihres Geschlechtes angegriffen werden. Und das so ein bisschen so unter den Tisch gekehrt wird, weil wir uns irgendwie anscheinend daran gewöhnt haben, dass es für LGBTIQ einfach schwer ist, in dieser Gesellschaft irgendwie zu leben und dass es normal beschimpft zu werden, auf dem Schulhof schon und so weiter. Und das ist ein gesellschaftliches Klima, was von Grund auf durch, Sie haben ja den Aktionsplan genannt, den gibt es ja in vielen Kommunen zum Glück, in vielen Bundesländern, wo, glaube ich, genau der Ansatzpunkt ist, um überhaupt Verbrechen zu verhindern oder Kriminalität und dann natürlich auch gesellschaftlich zu ächten. Mhm.
Das heißt, der Aktionsplan würde jetzt oder stellt Forderungen oder macht Vorschläge, die viele Kommunen schon oder Länder in ihren Aktionsplänen bereits umgesetzt haben. Können Sie vielleicht trotzdem mal 2, 3 Sachen nennen, die Ihnen da besonders wichtig sind?
Genau, also es gibt Aktionspläne gegen oder für Akzeptanz und Vielfalt, gegen Homo- und Transfeindlichkeit in sehr, sehr vielen Kommunen mittlerweile, zum Beispiel Köln, wo ich herkomme. Ich sehe auch einen Vertreter der Stadt Köln, was mich sehr freut. Und es gibt in, glaube ich, 15 von 16 Bundesländern, bis auf Bayern, gibt es mittlerweile solche Aktionspläne. Und was es aber nicht gibt, ist einen bundesweiten Aktionsplan, wo sozusagen über alle Bereiche, also beispielsweise was die Sensibilität von Ausbildung in der Justiz angeht oder in der Polizei, was zum Beispiel die Frage von auch Gesundheitsbereich angeht, ja, Pflegeeinrichtungen, was die ganze Frage von Bildung angeht, was die Finanzierung von Verbänden und NGOs und Strukturen angeht, die gegen Homo-, Trans- und Inter- und Bifeindlichkeit arbeiten. Also das ist ein sehr, sehr breiter Aktionsplan, wo ich finde, dass die besten ExpertInnen in den Verbänden und in der Selbstorganisation auch selber sitzen und genau wissen, an welchen Stellen sie zum Beispiel auch Projekte machen müssen, mit Schulen, mit auch Moscheen beispielsweise, ja, oder mit Kirchengemeinden. Und das haben wir jetzt sozusagen nochmal wirklich sehr breit aufgeschrieben und gefordert. Und ja, natürlich ist der Bereich der Polizei und Justiz ist da sehr entscheidend. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Also da geht es ja um die Erfassung. Da geht es überhaupt darum, erstmal Statistiken zu führen. Aber es geht zum Beispiel auch darum, überhaupt die Menschen, die in Polizei und Justiz arbeiten, ausreichend zu sensibilisieren. Meines Wissens sind da tatsächlich Berlin und Schleswig-Holstein bisher PionierInnen bei der Polizei. Ja, dass es überhaupt Ansprechpersonen gibt, dass es eine Erfassung gibt. Und das ist aber auch ein bisschen traurig, ne? Dass sozusagen so 2 Bundesländer, glaube ich, bisher sind, die das machen. Und da fängt es an. Also wie gesagt, Aktionsplan heißt, es betrifft alle Bereiche. Es kann kein Bereich sozusagen sagen, uns betrifft das nicht, sondern alle politischen Lebensbereiche, Verwaltungen, Strukturen sind betroffen und müssen Strukturen verändern, damit sie halt eben sensibel sind gegenüber Hasskriminalität, gegenüber Homo, Trans und Bi und Inter und so weiter. Mhm.
Auf die Problematik, dass es im Grunde die Mehrheitsgesellschaft ist, die das ein Problem darstellt, kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt gab es nur eben hier im Chat eine Frage, die vielleicht noch zu diesem Bereich, was wissen wir über die Gewalt, gehört, nämlich die Frage, ab wann Beleidigungen Straftaten darstellen. Frau von Knoblauch, können Sie das sagen?
Mal Ton anmachen. So. Also Beleidigung, alles das, was mich als Mensch, was mich verletzt, was mich in meiner Ehre verletzt, das kann man als Beleidigung anzeigen.
Mhm. Das heißt, die Beleidigung muss kein besonderes Maß erfüllen oder keine besonderen Merkmale aufweisen, sondern man kann das subjektiv einfach als Beleidigung anzeigen.
Das muss im Einzelfall geprüft werden, tatsächlich.
Mhm. Okay. Gut, die zweite Frage mit den Konzepten werden wir später mit Herrn Albeck, glaube ich, noch näher erörtern. Ich würde jetzt erst gerne mal Frau Jagiella fragen, weil Herr Lehmann eben auch sagte, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und nicht nur ein spezielles für die muslimische Community. Sie haben auch immer wieder betont, dass Sie die schmerzhaftesten Erfahrungen tatsächlich gemacht haben in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Und das heißt also, dieses Bild, was wir von uns selber haben oder was viele von der europäischen Gesellschaft haben, nämlich, dass wir alle so aufgeklärt und so tolerant sind, das stimmt Ihrer Erfahrung nach also überhaupt nicht.
Ja, also absolut. Ich kann mich da auch total dem anschließen, was Herr Lehmann gerade gesagt hat, dass wir da gesamtgesellschaftlich anscheinend fast gar kein Bewusstsein drüber haben. Und ich muss sagen, ich bin ja auch in muslimischen Communities sehr aktiv. Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass wir mehr Freiräume für LGBTQ-Menschen haben als Muslime. Und ich habe auch sehr lange mit Geflüchteten gearbeitet. Und natürlich gibt es da auch Probleme. Und die Arbeit, die Herr Dörr macht und die Herr Altbeck macht, das sind ganz wichtige Arbeiten. Wir müssen in alle Communities reinschauen, wo sind da die Probleme. Aber tatsächlich meine Erfahrungen mit Transphobie, und die mache ich regelmäßig bis jetzt immer wieder, waren zu großen Teil in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich das Leuten erzähle, dass sie das einfach nicht glauben. Also das ist überhaupt nicht bewusst. Und ich finde es tatsächlich sehr erschreckend, dass ich zum Beispiel auch also wir haben ja ganz oft auch diese Diskussion über angebliche No-Go-Areas. In Berlin gäbe es angeblich No-Go-Areas, wo man sich nicht mehr irgendwie als LGBTQ-Person zeigen könnte, weil da so ein hoher Migrationsanteil oder Muslim-Anteil wäre. Es gibt für mich seit Jahren No-Go-Areas in diesem Land. Es gibt Regionen, wo ich weiß, da kann ich als Transfrau keinen Urlaub machen, da kann ich nicht irgendwie sichtbar sein. Es gibt Stadtviertel in Berlin, wo ich nicht hingehe, wenn ich dort zu Veranstaltungen eingeladen werde. Und das sind nicht die Regionen und nicht die Stadtviertel, die einen besonders hohen Migrantenanteil haben, sondern es sind eher die Regionen und Stadtviertel, die einen besonders geringen Migrantenanteil haben tatsächlich. Ja? Und das ist für mich seit vielen Jahren Realität. Das ist für viele andere Transmenschen Realität. Das ist auch Realität für homosexuelle Menschen, die als Paar vielleicht Hand in Hand mal irgendwo öffentlich auftreten wollen. Und dass das in der Diskussion nicht wahrgenommen wird und dass wir diese Diskussion immer dann führen, wenn es darum geht, wiederum andere Minderheiten zu marginalisieren, wenn es darum geht, Gruppen gegeneinander auszuspielen, das halte ich für sehr problematisch.
Bemerkenswert ist dabei aber, dass also Studien zufolge die große Mehrheit der sogenannten weißen Mehrheitsgesellschaft durchaus dafür ist, dass Homosexuelle heiraten können. Also diese Ehe für alle wurde sehr unterstützt eigentlich. Und trotzdem ist es aber so, dass Sie jetzt alle beschreiben, dass es eigentlich eine sehr oberflächliche Zustimmung zu sein scheint, dass wenn es dann konkret wird, man konkret vielleicht Nachbarn hat, die ein homosexuelles Ehepaar darstellen oder sind, dass dann einfach doch Probleme auftreten. Wie erklären Sie sich denn diesen Widerspruch zwischen der theoretischen Zustimmung und der praktischen des praktischen Problems?
Ging die Frage jetzt auch an mich nochmal?
Ja, oder? wenn Sie möchten.
Also ich glaube zum einen, dass auch die Mehrheitsgesellschaft, das erleben wir bei anderen Themen auch, bei Antisemitismus oder in anderen Bereichen, ja auch ein Stück weit gelernt hat, wie man sich öffentlich äußern sollte und wie nicht. Aber das heißt noch längst nicht, dass die Menschen bestimmte Reflexe hinterfragt haben, die dann doch tatsächlich stattfinden. Ne? Und das andere ist aber gleichzeitig auch, es geht ja jetzt nicht darum, dass irgendwie 90% aller Deutschen homophob und transphob sind, aber das ist so ähnlich wie das, was Herr Dörr gerade bei den geflüchteten Unterkünften gesagt hat. Wenn in einer Unterkunft zwei Menschen sind, die hochgradig homophob oder transphob sind, dann ist das gefährlich. Und genauso ist es, wenn ich durch eine Stadt gehe, die Mehrheit der Leute hat vielleicht kein Problem mit mir, aber wenn eine Person da ist, die bereit ist, mich zusammenzuschlagen, dann ist das gefährlich.
Gut, jetzt haben wir gehört, dass dieses Bild von der toleranten und offenen europäischen Gesellschaft, die kein Problem hat mit LGBTIQ, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt. Und trotzdem aber ist das ja genau das Argument, was jetzt eben von AfD-nahen Kreisen immer wieder bemüht wird, dass das nämlich die Errungenschaft ist, in der jetzt eigentlich es möglich wäre, ein gutes, freies Leben zu führen. Und das wird jetzt kaputt gemacht durch die Zuwanderung. Herr Lehmann, Sie haben eben gesagt, darauf sollte man das jetzt nicht verkürzen. Trotzdem ist die Frage ja, wie geht die Community damit um? Also wie finden Sie selber innerhalb Ihrer der LGBTIQ-Community da zu einem Dialog oder einem Konsens?
Also ich möchte mir jetzt ehrlich gesagt nicht die Narrative der AfD zu eigen machen und denen jetzt eine größere Bedeutung beimessen, als sie irgendwie sind, sondern ich finde halt, das habe ich auch schon immer gesagt, dass also auch in übrigens sehr viel Diskussion in der Community selber, wo natürlich das auf einen Nährboden fällt. Ja, das kann man jetzt auch nicht verschweigen, dass beispielsweise in Köln auf der Scharfenstraße, in den Kneipen, das war vor 5 Jahren waren das Safe Spaces, ja, so, oder jetzt auch nicht immer, aber weitestgehend, und in den letzten Jahren halt nicht. Das hat aber auch damit zu tun, jetzt haben wir TürsteherInnen oder Türsteher meistens, männlich, die sozusagen dafür sorgen, ob Leute überhaupt in die Kneipen reinkommen oder nicht oder so. Aber es hat ja sehr viel mit Delikten zu tun, beispielsweise mit Kriminalität und Raub und so weiter und nicht unbedingt mit homofeindlichen Angriffen, die von Muslimen ausgegangen sind. Also was mir wirklich wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, es sind nicht die muslimischen Geflüchteten, die bis 2017 den Lesben und Schwulen verboten haben zu heiraten. Es sind nicht die muslimischen Geflüchteten, die bis heute dafür sorgen, dass transgeschlechtliche Menschen als sozusagen sich als pathologisch krank erklärt werden, um einen falschen Personenstand zu korrigieren. Es sind noch nicht die muslimischen Geflüchteten, die den Paragraph 175 erfunden haben. Ja? Also ich wehre mich da wirklich sehr, sehr vehement gegen, ohne übrigens zu negieren oder zu verschweigen, dass es selbstverständlich auch zum Beispiel in Einrichtungen zu schlimmer Gewalt kommt, ja, dass es Diskriminierung gibt und so weiter. Aber ich würde wirklich dann sozusagen mal überlegen, wie schaffen wir es in allen möglichen Milieus, Präventionsstrategien zu bekommen. Also in Moscheen, ja, aber übrigens auch in sozusagen evangelikalen Kirchengemeinden. Oder beispielsweise in rechte und rechtsextreme Strukturen, weil dort wird nämlich auch Gewalt ausgeübt, ja, psychisch oder körperlich. So, und deswegen wäre mir wirklich wichtig, dass wir das sozusagen uns differenziert anschauen, ohne das zu verschweigen. Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht das Narrativ der AfD da irgendwie weiter spinnen, weil dafür, also kenne ich viel zu viele Menschen, die bis vor kurzem noch sozusagen sehr darunter gelitten haben, dass sie nicht heiraten konnten oder dass sie vom 175er verfolgt wurden oder sowas. Und da haben ja schon mal Muslime schon mal gar nichts mit zu tun.
Nee, das war auch nicht die Absicht, mit der ich die Frage gestellt habe. Trotzdem ja, ist es ja genau, es ist trotzdem ja die trotzdem ist ja das Problem, und dem müssen Sie sich ja auch stellen, das Problem, dass sozusagen die Community instrumentalisiert wird, um ein migrationsfeindliches Argument zu konstruieren. Und das ist ja das, warum Sie sich herausgefordert fühlen könnten und vielleicht sollten, dazu Stellung zu nehmen. Es geht nicht darum, also, das AfD-Narrativ nachzuformulieren, sondern darum, was sagen Sie den Leuten?
Also den Leuten sage ich beispielsweise, dass selbstverständlich das total richtig ist, dass zum Beispiel in allen möglichen Integrationskursen, Einwanderungskursen, Orientierungskursen für zugewanderte oder geflüchtete Menschen sozusagen, wenn gelernt wird, was macht das deutsche Grundgesetz aus, was macht Demokratie aus und so weiter, selbstverständlich die Frage der Menschenrechte von LGBTIQ einen höheren Stellenwert beigemessen werden muss als heute. Also das muss selbstverständlicher, integraler Bestandteil von allen Orientierungs-, Integrationskursen und so weiter sein. Ich sage den Menschen auch, dass selbstverständlich zum Beispiel in geflüchteten Unterkünften, dass beispielsweise, übrigens vergessen wir dann oft, dass auch LGBTIQ, vor allem schwule Männer und transgeschlechtliche Menschen, ja Opfer sind. Also die fliehen ja, weil sie in ihren Ländern vor dieser Gewalt fliehen und deswegen auch beispielsweise in gesonderten Schutzeinrichtungen auch untergebracht werden müssen, damit sie sozusagen, wenn sie geflüchtet sind in Deutschland sind, nicht in den Einrichtungen auf die Täter treffen. Übrigens zu 91% Männer, ja, bei allem, was wir wissen. Das wissen wir jetzt schon mal sicher, dass sozusagen fast 100% die Täter Männer sind. So, das sage ich natürlich den Leuten. Und ich sage auch, dass beispielsweise natürlich zum Beispiel Projekte, wie es sie in Berlin zum Beispiel gibt, ja, wo sozusagen irgendwie lesbisch, schwule, transgeschlechtliche Organisationen, wie auch der LSVD, aber auch andere, mit Moscheevereinen in Kontakt treten und sozusagen versuchen, Dialoge aufzubauen, damit zum Beispiel zwischen Imamen oder beispielsweise Moscheevereinen und LGBTIQ-Organisationen ein Dialog aufgebaut wird. Mhm. Da gibt es ja sehr, sehr zarte Versuche so. Es gibt sie in Berlin. Das ist noch nicht so richtig weit und die sind auch sehr schwierig. Aber das sind genau die Projekte, wo ich sage, ja, selbstverständlich müssen wir alles tun, auch in Migranten-Communities, was übrigens auch, glaube ich, ein Wort ist, was man ein bisschen kritisch hinterfragen muss. Also ich will das gar nicht verneinen, ja, so, aber ich möchte, dass wir das sozusagen in eine Reihe stellen zu allen möglichen Präventionsstrategien, die wir in alle Milieus in der Gesellschaft brauchen. Mhm.
Gut, ja, dann sprechen wir doch nochmal mehr über die Täter. Frau Jagiela, Sie sind nicht nur gläubige Muslimin, sondern auch studierte Religionswissenschaftlerin. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, was ist denn dran an dieser Behauptung, der Islam verbiete Homo-, Bi- oder Bisexualität oder hätte ein Problem mit Trans- und Inter-Identitäten? Wie steht denn der Islam eigentlich dazu? Wie ist denn diese muslimische Debatte über dieses ganze Themenfeld? Kann man das sagen?
Da ist ungefähr genauso viel dran wie in anderen Religionen auch. Es gibt in jeder Religion Debatten zu diesen Themen. Die sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sehen die unterschiedlich aus, wenn wir uns die muslimische Geschichte anschauen. Die sehen auch unterschiedlich aus, wenn wir uns verschiedene muslimische Kontexte anschauen. Ja, also einzig, wenn ich jetzt das Thema Trans anschaue, ein Thema, das mich ja persönlich angeht, da geht das von muslimischen Gruppierungen, die der Meinung sind, das sollte mit der Todesstrafe geahndet werden. Aber es geht auch hin bis zu Gesellschaften, wo es ein offizielles drittes Geschlecht für Transmenschen gibt oder auch Gesellschaften, wo das gesetzlich sogar unterstützt wird, wenn Menschen den Geschlechtseintrag ändern wollen. Also die Bandbreite ist da sehr groß. Historisch gerade, wenn wir über Homosexualität sprechen, sehen wir, dass es da in vielen Kontexten tatsächlich früher weitaus mehr Toleranz gab, als es die heute gibt. Also die Sache ist die, dass sowohl Homosexualität als auch Transgeschlechtlichkeit heutzutage viel mehr Thema ist. Und das geht sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Früher war es weitaus weniger Thema und gleichzeitig gab es dann aber auch viel mehr tolerante Freiräume. Ich glaube aber grundsätzlich, dass auch das Thema Religion viel zu sehr überbewertet wird. Also wir muslimisieren immer alle Probleme so furchtbar, die wir haben in einer pluralen Gesellschaft. Viele dieser Dinge haben mit Religion nichts zu tun. Das geht den Menschen nicht darum, Menschen, die irgendwie einen muslimischen Hintergrund haben und homophob oder transphob sind nicht besonders religiös. Und die Täter von Angriffen sind auch nicht besonders religiöse Muslime. Das ist nicht die primäre Motivation, sondern da geht es um ganz andere Dinge letztendlich.
Frau von Knoblauch, was können Sie denn berichten darüber, welche Rolle Religion spielt für die Motive von Straftätern, die Sie erfassen?
Wir kümmern uns ja zumeist um die Geschädigten, ne, und nicht um die Täter und haben jetzt auch nicht die ganzen Täterprofile. Was wir haben, ist von uns eine Statistik, wo Staatsangehörigkeiten erfasst werden, aber kein Migrationshintergrund. Und demzufolge können wir aus unserer Statistik nur sagen, dass 80% der Täter und Täterinnen bei LSBTI-Straftaten Deutsche sind. Und was die Religion sicherlich, natürlich, es gibt in einer Großstadt, und ich spreche jetzt von Berlin, immer wieder in einer 4-Millionen-Stadt Menschen, die unterschiedlich aufgewachsen sind, die unterschiedlich geprägt sind und wo möglicherweise auch die Straftat einen religiösen Hintergrund hat. Aber da ich kann jetzt nicht sagen, dass wir hier ein ganz großes Problem haben mit der Religion. Mhm.
Gut, die Tatsache, dass es alles deutsche Staatsangehörige sind, spricht schon sehr dafür, dass es auf keinen Fall Geflüchtete sind, weil die in der Regel nicht sehr schnell die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben können. Herr Dörr, in geflüchteten Unterkünften könnte es aber natürlich anders sein als jetzt in dem Bereich, in dem Frau von Knoblauch Zahlen erhebt. Welche Rolle spielt denn Religion für die Auseinandersetzungen zwischen queeren und heterosexuellen Bewohnerinnen von Geflüchteten? Unterkünften. Haben Sie da Erkenntnisse darüber, inwieweit da wirklich religiöse Motive wichtig sind oder geht es da auch um andere Dinge?
Wir haben erstmal keine Zahlen dazu. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass das alles sehr subjektive Eindrücke halt aus sehr vielen Beratungstätigkeiten sind. Was wir natürlich haben, sind sehr viele geflüchtete Personen, die Angst haben vor einem oft sehr religiösen Umfeld. Das kann, in meisten Fällen ist es dann die Angst vor einem sehr muslimischen Umfeld, aber es kann auch ein sehr christliches Umfeld sein. Also diese Dichotomie, die stimmt da in der Form gar nicht. Die meisten Geflüchteten kommen einfach aus muslimischen Ländern, sind selbst muslimisch in irgendeiner Form geprägt. Deswegen werden sicherlich in den Unterkünften die meisten Gewalttaten, die von BewohnerInnen verübt werden, auch einfach deswegen schon von MuslimInnen verübt. Also das heißt, daraus irgendwie jetzt eine Motivation abzuleiten, die besonders religiös wäre, das sehe ich an der Stelle überhaupt nicht. Sicherlich wird bei diesen Straftaten dann oft auch, wenn es Beleidigungen sind, die Religion als Legitimation empfunden, genommen. Aber ich glaube, dass das sozusagen etwas ist, was eher an der Oberfläche spielt. Die Frage, was sind die eigentlichen Motivationen hinter diesen Straftaten? Da geht es ja auch um überhaupt Männlichkeiten, um die Vorstellung von Männlichkeit. Greift mich das, wie dieser andere Mensch ist, gerade in meinem Gefühl von Männlichkeit an? Übrigens können die Straftaten aber auch von Frauen ausgehen. Das haben wir gemerkt, als Geflüchtete in sogenannte schutzbedürftigen Unterkünfte gekommen sind. Da gingen dann oft auch Beleidigungen von den Bewohnerinnen aus. Also es ist nicht nur von Männern leider so. Aber was ich damit sagen will, man muss ja auch überlegen, dass jetzt mit den Gesetzesänderungen, die eingetreten sind, Geflüchtete in Landesunterkünften bis zu 24 Monate bleiben können, oft ohne Perspektive, ohne Job, ohne Integrationskurs, ohne nichts eigentlich, was das Leben lebenswert macht. Gleichzeitig haben sie aber vielleicht den Anspruch, etwas zu leisten, haben vielleicht auch den Auftrag von zu Hause mitbekommen, etwas zu leisten, etwas in Deutschland zu erreichen und scheitern hier vollkommen und fühlen sich vollkommen abgehängt. Und ich glaube, in der Situation steigt einfach die Gewalt. Und da muss man sich dann auch tatsächlich fragen, dass diese Gewalt, ich will jetzt nicht sagen, vom Gesetzgeber gewollt ist, aber offensichtlich sehr bewusst in Kauf genommen wird. Mhm. Und ich denke, über diese Hintergründe zu sprechen, lohnt wesentlich mehr als irgendwie muslimische Motivationen zu suchen, die vielleicht verbal hier und da mal ausgedrückt werden, aber die gar nicht wirklich den Kern oder die Ursache der Gewalt erfassen.
Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, auf die besondere Situation von Geflüchteten. Ich wollte jetzt Herrn Albeck mal ins Gespräch reinholen. Sie, habe ich eingangs gesagt, arbeiten hier in Berlin beim Projekt Heroes. Das ist ein Projekt, über das Sie uns gleich noch mehr berichten. Da geht es jedenfalls auch darum, dass man Jugendliche in der Schule aufsucht und mit ihnen genau über das spricht, was Herr Dörr eben sagte, nämlich Männlichkeit, Konstruktion von Männlichkeit, Weiblichkeit, individuelle Identität. Erzählen Sie uns doch bitte mal, weshalb haben so viele Jugendliche aus zugewanderten Familien solche Probleme hier und auf welchen Boden fallen denn hier religiöse Argumente? Welche Rolle spielt das da?
Ja, also zunächst einmal würde ich mich dem meisten, was vorher gesagt wurde, eigentlich anschließen. Ich und wir als Projekt sind nicht der Meinung, dass es irgendwie übermäßig homophobe oder transphobe Einstellungen in der muslimisch bzw. muslimisch gelesenen Minderheit gibt, sondern das ist ein mehrheitsgesellschaftliches Problem. Zumal auch der Islam ja auch in der Form nicht existiert und da eigentlich sehr unterschiedliche Religionsvorstellungen einfach da sind. Wir als Projekt arbeiten vor allem mit jungen Männern im ersten Schritt und bieten eigentlich denen den Raum, sich mit ihrer eigenen Männlichkeit, mit ihren Stereotypen, vor allem was Geschlechterrollen angeht, auseinanderzusetzen und versuchen sie eigentlich ein Stück weit zu empowern. Das heißt, ihr Leben selbstbestimmt zu leben, Gleichberechtigung zu leben und ihnen aber auch zu zeigen, dass Gleichberechtigung ja für alle Geschlechter vom Vorteil ist. Also dass auch Jungs und junge Männer oder Männer unter patriarchalen Strukturen, unter Ungleichberechtigung, Sexismus, Homophobie, Transphobie leiden. Die Jungs, die zu uns kommen, sind alle freiwillig. Das heißt, wir machen keine Täterarbeit. Das sind Jungs, die von sich aus ein Interesse haben und eine Motivation, sich für diese Themen einzusetzen. Unser übergeordnetes Thema ist eigentlich die Ehre, also eher kulturelle Strukturen. Und das ist ein sehr kollektiver Begriff. Also es ist, also man kann Ehre einerseits individuell verstehen, aber auch kollektiv. Und die Kids, mit denen wir arbeiten, haben ein sehr kollektives Ehrverständnis mitbekommen oder sind davon geprägt. Und wir versuchen da durch unsere Workshops, in denen wir erstmal diesen Begriff der Ehre aufschlüsseln und gucken, was das überhaupt bedeutet, an verschiedene andere Problematiken anzuknüpfen. Das können Geschlechterrollen sein, das können aber auch ganz oft halt genau Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit sein. Wie wir konkret arbeiten, ist vor allem der Peer-to-Peer-Ansatz, also das heißt, dass etwa Gleichaltrige miteinander diskutieren und voneinander lernen. Das heißt, wenn wir in Workshops gehen, sind wir immer ein Team von einer Gruppenleitung, zum Beispiel ich und zwei unserer Jungs. Und wir lassen eigentlich unsere Jungs die Diskussion leiten, moderieren, hinterfragen, weil das eigentlich eine sehr lockere Atmosphäre und eine sehr verständnisvolle Atmosphäre aufschafft, in der nicht verurteilt wird. Und ich glaube, das ist einer der Stichpunkte, die wichtig sind, nämlich, dass wir nicht verurteilen, sondern erstmal verstehen, woher kommen eigentlich in dem Fall transphobe oder homophobe Einstellungen, wenn sie da sind. Und was sind diese Ängste, inwieweit sind die begründet? Und wir merken ganz oft, dass das eigentlich eine Art von eine Mischung ist aus Unwissenheit und Sorge, dass man, also es können alle möglichen Sorgen sein, dass man sich anstecken kann damit, dass es irgendwann eine Welt gibt, in der keine Kinder mehr geboren werden, weil alle nur noch homosexuell sind oder so. Also es kann teilweise sehr absurd sein und versuchen, das eigentlich aufzubrechen. Genau, das ist so im Prinzip, was wir machen. Also wirklich nur eine Diskussion anstoßen und auf Augenhöhe diskutieren und eigentlich auch erstmal Empathie zeigen, auch wenn es sehr starke und sehr krasse Aussagen teilweise geben kann.
Herr Lehmann, Sie wollten dazu was sagen?
Ja, sagen, beziehungsweise auch nochmal vielleicht eine Frage an John Altbeck irgendwie stellen, weil ich habe das eben im Chat gelesen, dass, glaube ich, irgendwie eben jemand gefragt hatte, ob sozusagen diese Orientierungskurse und Einheiten, Integrationskursen und so überhaupt quasi was bewirken können bei Menschen, die in sehr, sehr homofeindlichen sozusagen Kulturen oder Ländern irgendwie aufgewachsen sind oder so. Und das ist ja wirklich eine spannende Frage. Also sozusagen dient diese ganze Arbeit dazu, also auch von Heroes oder von Integrationskursen oder sowas, dazu homofeindliche Einstellungen, sag ich mal, zu überwinden? Oder dient sie eher dazu, sozusagen ein Wertegerüst deutlich zu machen innerhalb der, also der Europäischen Union oder Deutschlands und damit auch ein Stück weit Täterprävention zu betreiben? Also ich meine, ich sag mal, auch in, also in Deutschland aufgewachsene, weiße, autochtone, cisgeschlechtliche Menschen oder so sind ja homofeindlich, ja, so. Und ich sag mal, das ist mir ein Stück weit auch irgendwie egal, solange die nicht diskriminieren, beschimpfen oder gewalttätig sind, weil dann wird es relevant und auch strafrechtlich relevant. Und warum unterscheiden wir da sozusagen zwischen Menschen, die hier groß geworden sind und Menschen, die zugewandert sind? Also ich finde das total richtig, so deutlich zu machen, in Deutschland dürfen zwei Männer und zwei Frauen heiraten, das ist im Grundgesetz geschützt und so weiter. Aber es geht ja letztlich darum, Täterprävention auch zu betreiben. Also das würde mich bei John Altbeck mal interessieren, also ob das wirklich dann, das führt ja dann wahrscheinlich nicht dazu immer, dass jede homofeindliche Einstellung verschwindet oder so, aber es führt vielleicht dazu, dass genau mit solchen Begrifflichkeiten wie Ehre und Respekt und so verhindert wird, dass es Diskriminierung oder Mobbing oder Straftaten gibt. Also wäre zumindest meine Frage, weil ich das wirklich ganz spannend finde. Genau.
Also über Menschen mit Fluchterfahrung kann ich leider nicht wirklich viel sagen, weil wir vor allem mit Jugendlichen arbeiten, die alle hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und wenn überhaupt einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, für uns stellen diese Jugendlichen ja auch in erster Linie Deutsche dar. Es sind für uns keine Menschen, die wir integrieren müssen in die Mehrheitsgesellschaft, sondern die sind integriert, die sind hier geboren, aufgewachsen. Gleichzeitig merken wir, dass einfach durch die Argumentation und die Einstellung der Kids, die sie ja an uns herantragen, wir einfach in der Verantwortung sind, auch mit diesen Argumenten zu arbeiten. Also wenn jetzt ein Kind, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche uns sagt, das ist in ihrer Religion so, dann wollen wir das nicht einfach wegwischen. Und wünschen uns eigentlich auf der einen Seite, so wie Sie das auch gesagt haben, Herr Lehmann, dass der Begriff der Ehre eigentlich ein bisschen vielleicht hinterfragt und im besten Fall umgedeutet wird in eine individuellere und eine menschenfreundlichere, respektvollere Richtung. Und gleichzeitig, also finden wir und sprechen uns immer dafür aus, dass auch Minderheiten innerhalb Deutschland, egal welcher Art und Weise, ne, also sei es kulturell, religiös, aber auch geschlechtlich und auf sexueller Ebene, dass sie eigentlich die gleichen Standards erfüllen sollten wie auch die Mehrheitsgesellschaft. Ne? Weil ich finde, wenn wir nicht die gleichen Standards an wir als Menschen mit Migrationshintergrund an uns stellen wie an die Mehrheitsgesellschaft und andersrum die Mehrheitsgesellschaft nicht die gleichen Standards auch an uns stellt als Minderheiten, dann finde ich, ist es ein Stück weit auch entmündigend und irgendwo könnte das auch in eine neue Richtung von Rassismus enden, weil wir als Projekt und ich persönlich will gerne in der Lage sein und bin mir auch, oder ich weiß, dass wir in der Lage sind, auch selbst Kritik zu äußern und genauso wie Selbstreflexion bei jedem Individuum bei sich selbst anfängt, sollte es eigentlich auch in jeder Gruppe und in jedem Milieu innerhalb der Gruppe anfangen, weil ich glaube, sonst wird da auch keine zumindest nachhaltige Veränderung stattfinden, also wenn das alles von außen geschieht.
Hätte, wollten Sie dazu direkt was sagen? Weil die Frage ja auch ein bisschen ging in die Richtung Integrations- und Orientierungskurse. Was können die eigentlich bewirken?
Ja, ich würde da gerne ein paar Sätze tatsächlich zu sagen. Erstens mal will ich sagen, die sind sinnvoll, die sollen auch bitte gemacht werden. Das soll ausgebaut werden, das Thema in diesen Kursen. Aber das Thema soll bitte in der gesamten Gesellschaft ausgebaut werden. Also das gehört auch einfach an ganz normale Schulen. Das gehört an den Arbeitsplatz. Diese Themen, LGBTI-Themen, gehören in die gesamte gesellschaftliche Diskussion. Und ich will auch nochmal sagen, dass was da von Rechten aufgezogen wird, dass wenn wir jetzt so viele Geflüchtete aufnehmen würden, dass dann die LGBTI-feindliche Gewalt zunehmen würde, das ist einfach nur heuchlerisch, weil das sind meistens dieselben, die dann aber von Frühsexualisierung reden, wenn an Schulen über gleichgeschlechtliche Lebensweisen zum Beispiel besprochen wird oder über Transgeschlechtlichkeit. Also das ist heuchlerisch, das ist nicht ernst gemeint. Ich finde, das gehört in alle Bereiche. Was ein Unterschied tatsächlich meiner Meinung nach ist, ist bei dem Thema Geflüchtete. Man muss einfach schauen, ich glaube, Leyla Jagella hatte es gesagt, auch in Deutschland unter der deutschstämmigen Bevölkerung, sage ich jetzt mal, da sind transfeindliche, homofeindliche Einstellungen immer noch weit verbreitet. Aber sozusagen ist es klar, dass das geächtet wird oder dass das auch eine Beleidigung sein kann, wenn ich diese Dinge vielleicht sage und dass das eine Straftat sein kann. Das ist eigentlich weitgehend bekannt. Menschen, die aber aus anderen Ländern hierher kommen, kommen auch aus anderen rechtlichen Kontexten hierher. Das heißt tatsächlich, ich habe es mal ausgerechnet, 3/4 der Geflüchteten 2018, die ihr Erstanträge gestellt haben, kamen aus Ländern, in denen zum Beispiel homosexuelle einvernehmliche Handlungen unter Erwachsenen, also ich sag mal schwul sein, lesbisch sein, unter Strafe gestellt sind, unter mehrjährige Haftstrafen. Das heißt, es sind einfach tatsächlich Menschen, die hier hinkommen. Das gilt sowohl für die LGBTI-Geflüchteten, aber wie auch für die hetero- oder cis-Geflüchteten, die vielleicht gar nicht wissen, wie anders hier der, zum Beispiel auch der rechtliche Kontext ist, der gesellschaftliche Kontext. Und da finde ich einen Integrationskurs erstmal sinnvoll, weil er informiert, die Leute in die Lage versetzt, informiert zu handeln. Das ist erstmal gut. Und das Zweite ist, das bemerken wir halt auch oft in der Arbeit, dass unter Geflüchteten oft diese Themen relativ Tabuthemen sind. Und da macht es Sinn, aus unterschiedlichen Gründen macht das Sinn, fürs Asylverfahren, für den Gewaltschutz, aber auch für die langfristige Integration, dieses Tabu etwas aufzubrechen. Und ich denke, da können auch Integrationskurse einen ganz großen Beitrag leisten, dass die Leute erstmal merken, wir können über diese Themen diskutieren. Ich denke halt auch, dass man da diesen wertevermittelnden Ansatz, wir erklären euch jetzt, was die richtigen Werte sind, da wird man nicht ernst genommen. Da würde ich auch dem zustimmen, was Jam Altbeck gesagt hat. Das wird dann von als fremd aufoktroyiert gelten. Aber man kann als Gesellschaft, alle Teile dieser Gesellschaft können miteinander in Diskussion treten und die muss man einfach beginnen. Das Problem bei diesen Integrationskursen ist, dass es ja im Curriculum seit einigen Jahren drinsteht, die Themen, dass die Praxis aber weiter hinterherhängt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Integrationskursleitende damit überfordert sind, wenn sie vor einer Gruppe von 20 geflüchteten Personen unterschiedliche Kontexte stehen, vielleicht selber gar nicht so viel über LGBTI-Lebensweisen wissen, und dann mit den Personen über diese Themen diskutieren sollen und dann auch noch riskieren, vielleicht sogar in einen religiösen Diskurs zu geraten, den sie nicht bestreiten können. Und da wird, glaube ich, zu wenig getan. Da sind die Schulbücher zu schlecht auch für diese Integrationskurse. Da arbeitet der LSVD gerade daran, Materialien zu entwickeln. Aber ich glaube, dass die Realität in den Integrationskursen ganz massiv verbesserungsbedürftig ist. Und da brauchen die Leute, die das dann durchführen, einfach auch mehr Unterstützung. Und was ich auch noch sagen möchte für diese Integrationskurse, wenn ich mir die Materialien anschaue, LSBTI sein ist nicht nur zwei lesbische Frauen mit Kind und ein schwules händchenhaltendes Paar. Also da gibt es noch ein bisschen mehr auf der Welt und das sind im Grunde die Inhalte, auf die das in diesen Lehrmaterialien leider oft reduziert wird.
Soweit der erste Teil der Diskussionsrunde zum Thema Hasskriminalität. Den zweiten Teil hört ihr nächste Woche hier bei Radio Sub auf Radio X. Radio Sub.